Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar.
NZZ Akzent. Das Folgende hat sich Anfang März abgespielt. Joe Biden sitzt in seinem Büro im Oval Office vor dem Kamin. Er hat auf dem Schoß schon Karteikarten und eigentlich will er nur ankündigen, dass man in den kommenden Tagen Menschen in Gaza mit Hilfe aus der Luft unterstützt. Und dann sagt er das hier.
In the coming days we're going to join with our friends in Jordan and others in providing airdrops of additional food and supplies into Ukraine. And seek to continue to open up other avenues in Ukraine, including.
Birgit, vielleicht hat man das gehört. Da gibt es einen kleinen Fehler.
Er verwechselt Gaza mit der Ukraine, ja.
Daneben sitzt ja noch eine Moderatorin, die das passieren lässt. Die greift nicht ein in dem Moment. Und man hat vielleicht so ein bisschen das Gefühl, es ist schon wieder so ein spezieller Joe Biden-Moment. Birgit, gibt es da niemanden, der ihm hilft in so einer Situation?
Doch, es gibt eine Person in seinem Umfeld, das ist Jill Biden, seine Frau.
Jill Biden übernimmt immer häufiger die Rolle als Beschützerin ihres Mannes. Wie genau sie das macht und ob es funktioniert, erklärt Feuilleton-Redaktorin Birgit Schmid. Ich bin Sven Preger. Birgit, du hast dir das jetzt ein bisschen genauer angeguckt, diese Dynamik zwischen den beiden. Der Mann steht ja ständig unter Beobachtung in der Öffentlichkeit. Also wie kann sie ihn denn schützen?
Sie schützt ihn, indem sie mit ihm mitgeht als seine eben Beschützerin. Sie begleitet ihn an Pressekonferenzen, ist an Pressekonferenzen zugegen. Sie begleitet ihn an Wahlkampfveranstaltungen, ja, und ist im Raum.
Hast du mal ein Beispiel, wo das in letzter Zeit stattgefunden hat?
Also es fand zum Beispiel schon vor 4 Jahren statt. Da gab es eine Wahlkampfveranstaltung, da hat sie sich sogar körperlich für ihn eingesetzt. Seine Rede wurde gestört von Veganismus-Aktivistinnen. Die wollten ihn irgendwie von der Bühne drängen. Sie hat sich dazwischen geschoben und diese Aktivistinnen eigenhändig verdrängt. Das ist jetzt ein Beispiel, wo sie mit Körpereinsatz sich für ihn eingesetzt hat. Aber es gibt auch ein Zeichen, dass sie manchmal gibt. Sie legt ihre Hand auf sein Knie. Das ist dann das Zeichen, dass er jetzt wieder zum Punkt kommen soll, weil er ist sehr ausschweifend manchmal in seinen Antworten und Äußerungen. Und so holt sie ihn quasi wieder zurück zum Ursprungspunkt und sagt, hey, konzentrier dich auf die Kernaussage.
Aber wenn du das so sagst, dann ist das schon eine Dynamik, die die beiden nicht erst im Hier und Jetzt entwickelt haben, sondern schon länger sozusagen am Start ist.
Ja, ich glaube schon. Also so auch, die beiden sind 46 Jahre jetzt verheiratet und da entwickelt man ja seine gemeinsame Paarsprache und das wird ihnen, egal dass sie das amerikanische Präsidentenpaar sind, nicht anders ergangen sein. Also dass man so wie Codes hat, die man versteht und gegenseitig anwendet. Und ich nehme jetzt mal an, also ich kann nur aus der Ferne natürlich sprechen, dass die auch darüber reden, was so abgeht. Und eben aber, dass da auch eine Sprache entstanden ist, die nur die beiden verstehen und so wie ein Geheimcode. Und der ist im Moment einfach dringender nötig denn je.
Wir sind gleich zurück.
Denken, fragen, mitdiskutieren. Wir laden Sie ein, aktuelle, interessante und relevante Themen bei unseren Veranstaltungen mit inspirierenden Gästen und NZZ-Experten live und vor Ort zu vertiefen. Unser Veranstaltungsprogramm finden Sie unter nzz.ch/live. Wir freuen uns auf Sie.
Ich erinnere mich an ein Beispiel, das war Ostern 22, das in Washington Joe und Jill Biden auf dem Balkon.
The President of the United States and Dr. Biden, accompanied by the Easter Bunnies.
Ist eigentlich ein skurriles Bild, wenn man sich das anguckt, denn im Hintergrund gibt es so diese riesigen Osterhasen und man hat so das Gefühl, den beiden wachsen diese riesigen Plüschohren irgendwie aus den Köpfen raus. Das ist das Annual White House Easter Egg Roll. Und dann passiert Folgendes.
Welcome to the White House. Welcome to your house. Welcome to the South Lawn. Thank you and happy, happy Easter.
Ich weiß nicht, ob man es ganz gut hört, nachdem er Happy, Happy Easter ruft. Dann hört man so ganz leise sie.
Ich glaube, wave, wave,
genau.
Winke.
Ja, genau. Sie flüstert ihn ihm ins Ohr zu winken.
Es hat etwas Tragisches. Also ihm ist in diesem Moment nicht das Natürlichste eingefallen, dass er mit einer Geste sich quasi wie bedankt, verabschiedet, eben mit dem Winken. Und also man hat dann das Eindruck, es ist wie ein Kind mit Mutter oder Lehrerin, die ihm sagen muss, was er jetzt tun soll. Und das sind so präsidiale Gesten. Also die sollte man eigentlich kennen, als eben amerikanischer Präsident.
Neben dem, was auf der Bühne stattfindet, greift sie im Hintergrund auch ein?
Ja, das tut sie. Also sie stellt richtig, wenn er einen Fehler gemacht hat, das wird kritisiert, dann stellt sie richtig, dass es eben nicht so war. Zum Beispiel gab es vor kurzem diesen Untersuchungsbericht des Sonderstaatsanwalts Robert Hur. Es ging eigentlich um gehortete Regierungsdokumente von Joe Biden. Da wurde er dann entlastet, aber in diesem Bericht stand zusätzlich, dass sein Gedächtnis nicht mehr gut ist. Er sei ein wohlmeinender älterer Herr mit schwachem Gedächtnisleistung. Irgend sowas stand da drin. Und da hat Jill Biden nachher sich vehement gegen diesen Bericht und dann, wie das aufgenommen wurde von den Medien, gewehrt. Sie hat das als falsch bezeichnet. Sie hat gesagt, also sie deutet dann solche Fazite um und sagt, dieser Mann, der hat halt viel geleistet, der ist sehr weise, seine Erfahrung ist ein Vorteil, er kann auf einen großen Leistungsausweis zurückblicken, hat viel erreicht in diesen jetzt fast 4 Jahren. Und sie redet das dann ein bisschen schön, also ein bisschen ist gut, sie redet das dann ziemlich schön.
Aber das heißt, um das nochmal klarzuziehen, das ist ein offizielles Dokument, in dem ihm eigentlich jetzt in Anführungszeichen bescheinigt wird, dass er vielleicht keine volle kognitive Leistung mehr hat, wenn die sowas reinschreiben wie ein, was hast du gerade gesagt, freundlicher alter Herr oder so. Das ist ja jetzt nicht eine besonders empathische Umschreibung oder wohlwollende Umschreibung für einen amerikanischen Präsidenten.
Ja, das ist es nicht. Und eben, also wie soll sie reagieren? Sie hat dann eine E-Mail verfasst an die Wahlkampfspender, demokratischen Wahlkampfspender, indem sie nochmals erläutert hat, ihn verteidigt hat, eben sei lächerlich, diese Vorwürfe. Und noch lustig in dieser Mail war sein Button, den man betätigen konnte, um dann zu schreiben, wie viel man den Demokraten spenden will. Sie hat das nicht direkt aufgefordert, aber es kamen dann so viele Spenden rein wie bei keiner anderen Wahlkampf-Mail bisher in diesem Wahlkampf.
Das heißt, die Rolle als Wahlkampfmanagerin und als Fundraiserin hat sie gleich mal miterledigt. Wird ihre Rolle jetzt gerade ja, nochmal wichtiger oder hat das im Vergleich zu früher eine andere Qualität aus deiner Sicht?
Ja, es geht jetzt um ziemlich viel. Also es geht um die Frage, kann Joe Biden nochmal 4 weitere Jahre an der Macht sein? Und da nimmt der Druck schon zu, dass er eben keine solchen Fehltritte mehr macht und Namen verwechselt, das macht er ja auch. Also verwechselt den mexikanischen Präsidenten mit dem ägyptischen. Es empfiehlt ihm der Name der Hamas. Er verwechselt Macron und Mitterrand. Also Mitterrand lebt dann plötzlich wieder. Mhm. Mit dem hat er kürzlich gesprochen. Und die Häufung solcher Fehltritte, das ist sehr bedenklich.
Er ist ja eben auch mittlerweile 81 Jahre alt. Also vielleicht lässt sich das auch einfach schlecht verstecken. Erst recht in diesem immer heißer werdenden Wahlkampf, der jetzt kommt oder schon angefangen hat. Heißt das denn für Jill Biden, also sie muss wirklich kreativ werden? Also sie benutzt ja zum Beispiel auch Infos aus dem gemeinsamen oder dem eigenen Leben, um so dieses öffentliche Narrativ zu formen. Wie weit geht sie denn da?
Das stimmt, sie ist sowohl persönlich, was sie betrifft, wie auch was sie als Paar betrifft. Jill Biden ist ja Lehrerin, sie hat ihren Beruf nie aufgegeben, jetzt in diesen 4 Jahren, schon als Second Lady nicht. Sie ist die erste First Lady, die weiterhin berufstätig ist. Sie sagt auch, mein Beruf, das bin ich, also identifiziert sich voll und ganz. Sie streicht das als Vorteil hervor. Sie sagt, dass sie so auch die Nähe zum Volk nie verloren hat, gerade zur jungen Generation. Und auch das ein Vorteil. Und eben so eine Frau neben einem eher zunehmend gebrechlichen Präsidenten, das kann vielleicht auch auf ihn abstrahlen. Das ist wahrscheinlich die Hoffnung. Vitale, energische Frau, die den Draht zur Jugend immer noch hält. Und zum anderen nutzt sie auch die gemeinsame Geschichte. Man weiß, wie die beiden zusammengekommen sind, weil sie es auch gerne erzählen. Also vor 46 Jahren dieses Blind Date, zwar 3 Jahre nachdem Joe Biden seine erste Frau und die einjährige Tochter bei einem Autounfall verloren hat. Also schon irgendwie diese Trauer und der Schmerz, das ist so wie, wirkt wie verbindend für die beiden. Sie streichen das immer hervor, auch im Sinn, dass sie so Schlimmes erlebt hätten, dass sie so schnell nichts mehr umwirft.
Aber sie nutzen es auch, um genau damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ne? Andere Menschen würden sagen, das ist eine private Information.
Ja, und man kann sich fragen, ob das gerade in dieser Ausführlichkeit und Detailliertheit so nötig ist. Aber eben, vielleicht erhoffen sie sich so auch noch Sympathien. Also es ist ja eine tragische Geschichte, die sie dort am Anfang zusammengebracht hat. Und das hört man auch jetzt oft, wenn sie argumentiert, die bösen Medien, die uns kritisieren oder die ihren Mann kritisieren, als alt bezeichnen, als nicht mehr fake bezeichnen. Was will man da noch sagen, wenn es dann heißt, wir haben so Schlimmes erlebt? So.
Bisschen ein Totschlagargument ist es dann schon.
Ja,
ne?
Ja.
We are back with First Lady Dr. Jill Biden.
Jetzt war ja Jill Biden im Oktober 22 zum Beispiel schon in der Kelly Clarkson Show. Auch da schafft sie es ja nochmal, so ein bisschen für diese ja, dynamische First Lady auch zu stehen.
We have to be the messengers that go out and spread the word. Like if you're in some job that you don't like, come and teach.
Das ist schon sehr relatable. Ne? Sie versteht die Lehrer total.
Ja, diesen Eindruck hat man. Und eben, also sie ist nah dran an der Zukunft eigentlich, weil das sind die Schüler, Schülerinnen, das sind die kommenden Generationen. Man kann denen helfen, ins Leben zu kommen.
You'll find that you can change someone's life.
Und sie ist selbst Anfang 70, ne?
Ja, bei diesem Auftritt sieht man es, wie vital sie ist, wie energisch. Und eben, sie unterrichtet immer noch, während der Pandemie sogar hielt sie Online-Kurse. Aber die Kritik geht dann dahin, dass sie aufgrund dieser Leidenschaft vernachlässigt, sich als First Lady ein Profil zu geben, irgendwie eine Legacy zu gestalten, mit der man sie dann in Verbindung bringt oder in Erinnerung behält. Das erwartet man ja fast von einer First Lady. Damit zeichnet sie sich noch nicht aus.
Wenn man da jetzt mal einen Strich drunter zieht, Jill Biden tut ganz viel, um ihren Mann Joe Biden zu schützen. Sie betreut ihn auf der Bühne, mehr oder weniger offensichtlich. Sie wirkt im Hintergrund. Sie betätigt sich sogar als Fundraiserin für seinen Wahlkampf. Sie benutzt persönliche Informationen, um das Narrativ in der Öffentlichkeit zu beeinflussen. Bringt das alles was?
Ich zweifle daran, wenn man eben sieht, wie schlecht, dass sie inzwischen diese Fehler überspielen kann. Es steht viel auf dem Spiel. So als Paar, ich denke, wahrscheinlich jedes Paar versucht manchmal Dinge zu tabuisieren, um den anderen zu schützen, weil die Wahrheit irgendwie zu schmerzhaft ist. Aber er ist der amerikanische Präsident und das ist von einer anderen Tragweite. Und ja, darum, ich zweifle daran, dass sie das so lange aufrechterhalten können.
Warum tun die sich das an?
Ist jetzt ein neues Buch über moderne amerikanische First Ladies erschienen und dort beschreibt die Autorin, New York Times Reporterin aus dem Weißen Haus, die beschreibt eine Szene, wie Jill Biden ihr erzählt hat. Manchmal sieht sie Joe Biden abends am Schreibtisch sitzen, vor einer Beige Bücher, unterzeichnet Papiere und dann denkt sie, sieht sie ihn so eben dort sitzen und denkt so, it's a lot, es ist viel, was auf diesem Mann lastet. Und dann aber sagt Jill Biden den Satz, es ist es wert, wenn man damit Donald Trump verhindern kann.
Und was passiert, wenn genau das dazu führt, dass Trump gewinnt, weil sie es nicht aufrechterhalten können?
Dann wäre es tragisch für die Demokraten, weil das kann nicht in ihrem Sinn sein. Aber also man muss auch sagen, sie sind ja wie selber schuld auch, dass sie es nicht geschafft haben, in den vergangenen 4 Jahren einen Kandidaten aufzubauen, der jetzt eben diese Aufgabe übernehmen könnte, damit Joe Biden sich endlich zurückziehen könnte und seinen wohlverdienten Ruhestand genießen könnte.
Birgit, vielen Dank für die Einordnung.
Dank dir, Sven.
Das war unser Akzent. Produzentin der heutigen Folge ist Alice Grosjean. Ich bin Sven Preger. Bis bald.